Willkommen bei QM mit Sinn und Verstand, Ihrem Podcast für praxisnahes und innovatives Qualitätsmanagement. Ursula Wienken von der MQ-Gesellschaft für mehr Qualität begleitet Sie zu einem QM, das Ihnen und Ihrem Team echten Mehrwert bringt. Freuen Sie sich auf spannende Einblicke und praxisnahe Tipps rund um QM, ISO, AZAV sowie Tools und Methoden, die Ihren QM-Alltag einfacher machen.
Willkommen zurück zu Laut Nachgedacht, eine kleine Unterrubrik in meinem Podcast QM mit Sinn und Verstand. Bei Laut Nachgedacht geht es um Fragen oder Aspekte, die Sie mir zugeschickt haben oder die ich gehört habe und die einfach Lust drauf machen, darüber mal ein bisschen länger nachzudenken. Heute geht es um ein Wort, das mich bei einem Inhouse-Training total begeistert hat. Es ging um Grundlagen QM für Nicht-QMler. Die Teilnehmenden sollten nach den ersten Infos von mir eine Definition in den Chat schreiben, was sie unter Qualität und Qualitätsmanagement verstehen. Und einer hat geschrieben, QM ist für mich nicht Fehlerfreiheit, sondern wenn alle gemeinsam an Fehlerarmut arbeiten. Fand ich super. Das ist ein Wort, das bleibt, nicht überhöht, nicht bürokratisch, menschlich, verantwortungsvoll machbar. Ein Wort, das eben nicht nach Perfektion schreit und trotzdem für Qualität steht. Und je öfter ich es benutze, desto mehr merke ich, es hat mehr Ebenen, als man denkt. Und ein paar Fallstricke auch. Wie kann man sich Fehlerarmut vorstellen? Darüber habe ich lange nachgedacht. Fehlerarmut ist für mich kein Zahlenziel, es ist kein unter 3,2%. Eigentlich ist es eine Haltung. Es ist der Wunsch, so zu arbeiten, dass Fehler vorkommen dürfen, aber nicht gedankenlos, nicht egal und auch nicht ohne Risikobewusstsein. Es ist die Anerkennung, dass wir nie alles kontrollieren können, aber dass wir Einfluss darauf haben, wie wir mit Fehlern umgehen. Wie man sie früh erkennen kann, wie man ehrlich darüber sprechen kann und wie man nachhaltig aus ihnen lernt. Aber Fehlerarmut ist auch ein Paradox. Je mehr ein Unternehmen oder eine Organisation versucht, Fehlerfreiheit zu erreichen, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass Fehler versteckt werden. Warum? Weil Menschen nicht versagen wollen, weil niemand der sein möchte oder die sein möchte, die es verbockt hat. Besonders in Kulturen, in denen Fehler mit persönlichem Scheitern gleichgesetzt werden. Und das habe ich in vielen Organisationen gesehen. Je höher der Druck wird, fehlerfrei zu arbeiten, desto kreativer werden die Wege, um Fehler zu kaschieren. Ich erinnere mich an eine Beratung bei einem Bildungsträger. Nach außen alles perfekt, Dokumentation makellos, Prozessabläufe eigentlich schon zu glatt, alle Kennzahlen im grünen Bereich. Im Grunde ein Prachtexemplar von QM. Aber beim näheren Hinsehen hat sich herausgestellt, natürlich war nicht alles gut. Die Mitarbeitenden hatten so viel Angst vor Fehlern, dass sie lieber Überstunden gemacht haben, um kleine Pannen auszubügeln, bevor es jemand gemerkt hat. Teilnehmerfeedback, das nicht ins gewünschte Schema passte, wurde interpretiert oder richtig umformuliert. Kleinere Prozessprobleme wurden intern gelöst, ohne dass sie überhaupt ins offizielle System gegangen sind. Was passiert dann? Ein perfektes QM-System auf dem Papier, das in Wahrheit überhaupt nichts bringt. Niemand hat sich getraut, Verbesserungsvorschläge zu machen, denn das hätte ja bedeutet zuzugeben, dass etwas optimierbar war. Das ist nicht Fehlerarmut, das ist Fehlerverdrängung. Perfektion als unausgesprochener Standard. Und das ist das Paradox. Der Druck, fehlerfrei zu sein, führt oft dazu, dass Fehler im Verborgenen bleiben und damit natürlich auch die Chance verloren geht, aus ihnen zu lernen. Wie gesagt, ich habe lange über das Thema nachgedacht und im Grunde sehe ich drei verschiedene Facetten, die Fehler in Organisationen annehmen können. Manche sehen Fehler als Feinde. Fehler werden als Gegner betrachtet, die man bekämpfen muss. Sie sind Anzeichen von Versagen. In dieser Kultur werden natürlich Fehler versteckt und wenn sie ans Licht kommen, dann sucht man nach Schuldigen. Die toxischste Form dieser Sichtweise ist, wer war's? Die Frage, die dann oft als erstes gestellt wird. Facette 2, Fehler als notwendiges Übel. Diese Organisationen sind schon einen Schritt weiter. Sie akzeptieren, dass Fehler irgendwie dazugehören. Fehler passieren eben. Diese Haltung ist schon offener, aber auch noch nicht wirklich konstruktiv. Man erträgt Fehler, lernt aber nicht systematisch aus ihnen. Da fehlt die aktive Auseinandersetzung. Und dann gibt's die reife Form des Umgangs mit Fehlern, der Fehler als Lehrer. Fehler zeigen, wo die Organisation noch wachsen kann. Sie sind keine Ankläger, sondern sie weisen einen Weg. Und in einer solchen Kultur werden Fehler offen angesprochen. Da wird keine Schuld zugewiesen, sondern man versucht gemeinsam auf Grundlage von Fehlern klüger zu werden. Und Fehlerarmut bedeutet für mich, in dieser dritten Kategorie zu denken und zu handeln. Wenn man dann ein bisschen tiefer reinguckt, dann findet man viele spannende Geschichten. Was verhindert eine gesunde Fehlerarmut in Organisationen? Da sehe ich auch wieder drei Haupthindernisse. Es gibt sowas wie eine unsichtbare Hierarchie der Fehler. Nicht alle Fehler sind gleich. Es gibt eine unausgesprochene, nicht kommunizierte Ranking-Herangehensweise. Ganz unten stehen kleine, erlaubte Fehler, Tippfehler, verspätete E-Mails. Dann kommen die normalen Fehler, über die man unter Umständen sprechen darf, aber man sollte nicht zu viel Aufhebens drum machen. Und ganz oben sind die unsagbaren Fehler, die man unter keinen Umständen zugeben darf, oft verbunden mit grundsätzlichen Werten einer Organisation. Das Problem ist, dass diese Hierarchie selten transparent ist. Niemand spricht darüber, welche Fehler wie behandelt werden. Und so sind die Leute sehr unsicher. Ist mein Fehler erlaubt oder gehört er zu den Unsagbaren? Ich höre oft, wenn wir anfangen, offen über Fehler zu sprechen, kommt viel zu viel ans Licht. Dahinter steckt die Angst, dass ein ehrlicher Umgang mit Fehlern eine Lawine lostreten könnte, die man dann vermeintlich nicht mehr stoppen kann. Ist natürlich nicht unbegründet, wenn eine Organisation lange Fehler verdrängt hat, kann es dann, wenn man den Stau öffnet, tatsächlich zu diesem Effekt kommen. Aber der anfängliche Schmerz ist der Plan für langfristige Gesundheit, wie bei einer notwendigen Operation. Und dann gibt's noch sowas wie den Teufelskreis der Dokumentation. Das finde ich auch super spannend. Gerade im QM erlebe ich oft so eine Dynamik, je mehr Fehler entdeckt werden, desto mehr Regeln werden aufgestellt, um diese Fehler in Zukunft zu vermeiden. Und das führt zu immer komplexeren Prozessen, die natürlich wiederum fehleranfälliger sind, weil sie so statisch werden. Das System wird immer schwerer zu durchschauen, das führt zu noch mehr Fehlern, ein Teufelskreis eben. Statt immer neue Regeln zu schaffen, wäre es da sehr, sehr viel sinnvoller, die Grundursachen zu verstehen und an denen zu arbeiten. Und nur damit ich es einmal gesagt habe, in kritischen Branchen ist Fehlerfreiheit absolut notwendig. Ein Chirurg, der mir sagt, ich achte darauf, möglichst wenig Fehler zu machen und wenn, dann daraus zu lernen, ist natürlich keiner, dem ich mich anvertrauen würde. Aber es gibt genug Bereiche, in denen kleine Fehler großen Nutzen und das QM nach vorne bringen. Wir wissen, was wir meinen. Wie kommt man jetzt zu einer gesunden Fehlerarmut? Nicht durch noch mehr Verfahrensanweisungen oder Kontrollmechanismen, sondern durch einen kulturellen Wandel, wie so oft. Und hier sind wieder drei Ansätze, die in meiner Erfahrung wirklich funktionieren. Achten Sie auf die Sprache rund um Fehler in Ihrer Organisation. Wird gesagt, du hast einen Fehler gemacht oder wird gesagt, hier ist etwas schiefgelaufen, was können wir daraus lernen? Alle wissen wir, Sprache formt Realität. Einfacher Trick, vereinbaren Sie im Team die Frage, wer war's, für einen Monat zu verbannen und stattdessen konsequent zu fragen, was ist passiert und wie können wir es besser machen. Und dann gucken Sie sich an, wie sich die Dynamik verändert. Wahrscheinlich. Hoffentlich. Zweiter Punkt, etablieren Sie Fehlerrituale. In einer Organisation, mit der ich gearbeitet habe, wurde eine Tradition eingeführt, der Fehler des Monats. Jeder durfte einen eigenen Fehler einreichen und diejenigen mit den lehrreichsten Fehlern bekamen einen kleinen Preis. Sie haben angefangen damit, dass man die Fehler anonym einreichen konnte und anfangs natürlich wurde das nicht ganz ernst genommen, aber nach ein paar Wochen lief das richtig gut und konstruktiv und kreativ. Diese Organisation hat es geschafft, von der Peinlichkeit in sowas wie eine genüssliche Verbesserung zu kommen. Und natürlich dritter Punkt, Vorbildfunktion. Immer noch der stärkste Hebel für kulturellen Wandel, Verhalten der Führungskräfte. Wenn die Leiterin offen über eigene Fehler spricht, schafft das einen sicheren Raum für alle. Daran arbeite ich häufig mit Leitungspersonen. Wie kommuniziert man ernsthaft eigene Fehler? Es geht ja nicht um sowas wie Nabelschau, sondern es geht um gemeinsames Weiterentwickeln. Einer meiner Coaches hat das für sich so gelöst. Sie berichtete immer, wenn es darüber passt, was sie an ihren Abläufen geändert hat und warum, und hat so ganz elegant kommuniziert, dass etwas nicht funktioniert hat, aber jetzt sehr wohl. Die Mitarbeitenden fanden das super spannend und es hat nicht lange gedauert, bis sie gleichermaßen von Lern- und Verbesserungseffekten berichtet haben. Und aktuell ist dieses Thema fester Bestandteil der Teamsitzungen. Wenn Sie jetzt in Ihrer Organisation eine gesündere Fehlerkultur etablieren möchten, helfen Ihnen vielleicht diese Reflexionsfragen. Erste Frage, welche Reaktion erleben Mitarbeitende bei Ihnen, wenn Sie einen Fehler melden? Zweite Frage, gibt es Fehler, über die in Ihrer Organisation nicht gesprochen wird und warum nicht? Dritte Frage, wann haben Sie selbst zuletzt offen über einen eigenen Fehler gesprochen? Und vierte Frage, welche drei Worte beschreiben den Umgang mit Fehlern in Ihrer Organisation am besten? Vielleicht haben Sie Lust, sich die Zeit zu nehmen, diese Fragen für sich zu beantworten. Oder noch besser, stellen Sie sie doch mal bei Ihrem nächsten Teammeeting. Und hier noch ein paar mehr konkrete Praxistipps für Ihren QM-Alltag, für alle, die nicht nur laut nachdenken, sondern auch handeln wollen. Tipp 1, der Fehler-Retrospektiven-Zirkel. Sie könnten monatliche 30-Minuten-Meetings etablieren, in denen ausschließlich über Fehler gesprochen wird, aber mit einer wichtigen Regel, es geht nicht um Schuld, sondern um Lernen. Und diese Treffen könnten Sie mit diesen 3 einfachen Fragen strukturieren. Was ist genau passiert? Was haben wir daraus gelernt? Welche eine kleine Veränderung könnten wir umsetzen, um solche Situationen künftig zu vermeiden? Und wenn Sie nicht noch ein Meeting etablieren wollen, was ich gut verstehe, dann nehmen Sie doch einfach das Thema mit in eine der Regelbesprechungen. Muss nicht lang sein, vielleicht reicht Ihnen für den Anfang ja auch eine Viertelstunde. Tipp 2, die Fehlerstatistik ohne Namen. Führen Sie eine anonyme Fehlerstatistik ein. Nicht um jemanden bloßzustellen, sondern um Muster zu erkennen. Oft zeigt sich, dass bestimmte Fehler immer wieder an denselben Prozessstellen auftreten, unabhängig davon, wer da arbeitet. Und das ist dann immer ein klares Signal für einen Systemfehler, nicht für einen Personenfehler. Tipp 3, Verbesserungsmodus statt Fehlermodus. Ändern Sie die Sprache in Ihrer Organisation. Sprechen Sie nicht von Fehlern, sondern von Verbesserungspotenzial. Klingt banal, verändert aber die psychologische Wirkung unglaublich. Konkretes Beispiel, statt einer Fehlermeldung führen Sie ein Verbesserungsformular ein. Inhalt identisch, Wirkung tatsächlich aber eine völlig andere. Und wenn Sie alles gut gemacht haben, richtig gemacht haben, zielführend gemacht haben, dann können Sie sich auf folgende Vorteile von Fehlerarmut freuen. Erstens mehr Effizienz. Wenn Fehler früh erkannt und offen angesprochen werden, müssen sie nicht aufwendig kaschiert werden. Die Energie fließt in die Lösung, nicht in die Vertuschung. Zweitens Innovationskraft. Eine Organisation, die offen mit Fehlern umgeht, ist auch offener für Experimente und damit für neue Wege, weil wenn Scheitern erlaubt ist, ist auch Ausprobieren erlaubt. Drittens, Mitarbeitendenzufriedenheit. Nichts ist belastender als die ständige Angst, Fehler zu machen, und in einer fehlerfreundlichen Umgebung sinkt entsprechend das Stresslevel und damit kann die Arbeitsqualität wieder steigen. Der größte Mehrwert liegt aber wahrscheinlich darin, dass echte Fehlerarmut die Menschlichkeit zurück ins System bringt. Alle machen wir Fehler, aber wir können auch alle aus ihnen lernen. Und das war's schon für heute bei QM mit Sinn und Verstand. Die Reflexionsfragen finden Sie im Blog zum Podcast. Und wenn Sie ein Thema haben, über das man mal laut nachdenken könnte, gerne per Mail an mich. Vielleicht wird's ja dann die nächste Podcast-Folge. Wünsche und Themen gerne an mail@mq-köln.de. Oder vielleicht hätten Sie Lust auf ein Inhouse-Training oder eine Beratung zum Thema, immer gerne. Kontaktaufnahme per E-Mail funktioniert da auch sehr gut. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, ist Podcast abonnieren eine gute Idee. Und vielleicht gehen Sie nochmal zurück bis zur Folge 2. Da geht's nämlich auch ums Fehlermanagement mit einem bisschen anderen Schwerpunkt. Jetzt aber wirklich, das war's für heute mit QM mit Sinn und Verstand. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und viel Erfolg mit dem Konzept der Fehlerarmut.
Das war's für heute bei QM mit Sinn und Verstand. Wir hoffen, Sie nehmen ein paar praktische Ideen für Ihr Qualitätsmanagement mit. Mehr Informationen und Input rund um die QM-Welt finden Sie auf der Homepage der MQ GmbH. www.mq-köln.de. Sie möchten Ihr QM lebendiger gestalten oder Ihre Dokumentation auf Vordermann bringen? Sie wollen mehr Durchblick oder sich zielgerichtet und effizient auf Ihre Zertifizierung vorbereiten? Sie suchen nach individueller Unterstützung, Prozessbegleitung oder nach einem spannenden Training? Buchen Sie direkt über die Webseite der MQ GmbH Ihr unverbindliches Kennenlerngespräch mit Ursula Wienken. Gehen Sie dazu auf den Link in den Shownotes, suchen Sie sich einen passenden Termin aus, buchen Sie sich ein und machen Sie den ersten Schritt zu einem QM mit Sinn, Verstand und echtem Mehrwert.